BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch, zu dem ich heute eine Frau begrüßen darf, die man als Powerfrau bezeichnen würde. Sie ist Theologin, Philosophin, Ordensfrau und Bestsellerautorin. Herzlich willkommen, Melanie Wolfers.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ihre Bücher verkaufen sich wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln, denn es geht darin um Lebensfragen, die uns früher oder später alle betreffen. Und ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir reden in den kommenden 2 Stunden über Lebensthemen, zum Beispiel über das Thema Ohnmachtsgefühle im Leben, aber auch über Lebensmut, über Sie selbst und über den Glauben. Das ist Habe die Ehre. Schön, dass wir Sie durch den Vormittag begleiten dürfen mit unserem heutigen Gast Melanie Wolfers. Theologin, Philosophin, Ordensschwester und Bestsellerautorin und, wie sie sich selbst bezeichnet, Mutmacherin. Ihre Bücher heißen zum Beispiel Trau dich, es ist dein Leben, Entscheide dich und lebe, Die Kraft des Vergebens oder Freunde fürs Leben. Und jetzt, heute in der ersten Stunde, stellen wir ein Buch von ihr vor, das heißt Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Liebe Frau Wolfers, Sie wollen die Menschen ermutigen, die wertvolle Chance ihres Lebens zu ergreifen, schreiben Sie. Was heißt das? Die wertvolle Chance.
Ja, ich denke, das wertvollste Geschenk, das uns gegeben ist, ist unsere Lebenszeit. Sie ist einmalig und kostbar. Und es passiert ja so schnell, dass man aus Angst oder Bequemlichkeit oder zum Beispiel einfach Entscheidungen immer wieder aufschiebt oder sagt, ah, das mache ich mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das mache ich, wenn ich in Rente gehe, etc. Also Dinge, die vielleicht eigentlich ein Lebenstraum sind, zum Beispiel immer wieder aufschieben. Und Leben lässt sich nicht aufschieben. Wir sind jetzt gerade in einer Live-Sendung und sowas finde ich immer wahnsinnig aufregend und schön, weil dann bin ich immer ganz besonders elektrisiert, weil ich weiß, es kommt jetzt auf jedes Wort an, das können wir nicht streichen. Es ist live. Und eigentlich genau genommen ist jeder Augenblick, den wir leben, an jedem Tag einmalig und live. Und das ist etwas, wenn mir das bewusst wird und ich auf diese Kostbarkeit des Augenblicks oder die Einmaligkeit aufmerksam werde, kann ich auf einmal möglicherweise auch mehr die Kostbarkeit entdecken. Und darum geht es mir, Menschen zu ermutigen, zu unterstützen, zu sehen, mir ist Lebenszeit gegeben, wie gestalte ich sie, dass ich meinem Leben meine Handschrift einpräge.
Für eine Live-Sendung gibt es keine Generalprobe.
Richtig.
Und auch für das Leben gibt es keine Generalprobe.
Genau, das Leben ist keine Generalprobe, sondern live.
Es ist schon live. In Ihren Büchern geht es um Entscheidungen im Leben. Es geht darum, den eigenen Weg zu finden. Es geht aber auch um Lebenshilfe, um Krisenbewältigung und darum, wieder Zuversicht zu finden in einer Krise. Wie viele Bücher haben Sie geschrieben?
11 Bücher.
11 Bücher. Mhm. Das aktuelle heißt?
Also das Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt.
Mhm. Darüber werden wir in der ersten Stunde sprechen. Wir werden natürlich auch über Sie sprechen. Sie sind Ordensfrau. Ist das jetzt gleichzusetzen mit Klosterschwester oder was bedeutet das?
Das ist eine ganz tolle Frage, weil häufig wird das nämlich gleichgesetzt, dass man bei Ordensfrau an Klosterschwester denkt. Aber es gibt so 2 große Stränge. Einmal gibt es Männer und Frauen, die in Klöstern leben, Klaustrum wo es eben eine Klausur gibt, die gehören zum monastischen Leben. Da ist das Leben, spielt sich im Kloster ab mit 5 gemeinsamen Gebetszeit, mit dem, dass man im Kloster der beruflichen Tätigkeit normalerweise nachgeht, wie Handwerk, Landwirtschaft, Schule, Ähnliches. Und dann gibt es einen Ordensstrang, der geht mehr in die Welt hinaus, nennt sich apostolisch, also Apostolos herausgesandt. Also, und ich lebe gemeinsam mit 4 Mitschwestern in einer Wohnung in Wien. Ich bin Deutsche, habe auch lange hier in München gelebt, aber lebe jetzt derzeit in Wien. Wir leben in einer Wohnung, gehen verschiedenen Berufen nach. Wir sind also keine Klosterschwestern, sondern gehören zu diesem anderen Strang. Wir reden von uns als Ordensfrauen.
Das heißt aber auch, Sie sind nicht verheiratet?
Richtig. Also wir leben die klassischen 3 Gelübde. Also ich habe mich nicht exklusiv an einen Mann in meinem Leben gebunden, sondern meine Lebensbindung habe ich in der Gemeinschaft abgelegt, dass ich mit meinen Mitschwestern gemeinsam versuchen möchte, eben in dieser Spur Jesu Christi zu versuchen, unterwegs zu sein. Also ich habe mich an die Gemeinschaft lebenslang gebunden. Wir verdienen Geld, aber wir haben kein Privatgeld. Also alles Geld, was ich verdiene, geht in eine Gemeinschaftskasse und davon bestreiten wir unseren Lebensunterhalt. Und dann, ich bin Salvatorianerin, gehöre zur Gemeinschaft der Salvatorianerinnen. Wir sind in 24 Ländern und das, was wir jetzt in Deutschland oder Österreich nicht an Geld Geld benötigen, schauen wir, dass das in anderen Ländern gut verwendet wird oder kommt zu Solidarprojekten auch zugute. Das heißt, so diese Solidargemeinschaft, diese gemeinsame Kasse ermöglicht einfach auch einen sehr solidarischen Lebensstil. Und das ist so das zweite Element. Also eben die Ehelosigkeit, der Versuch eines einfachen Lebensstils und das Geld zu teilen, nicht als Privatbesitz für sich zu behalten. Und so das Hören auf die Gemeinschaft und welche Nöte sind in der Welt. Also wir sind eine Gemeinschaft, die versucht immer wieder auch auf aktuelle gesellschaftliche Nöte zu antworten.
Sie haben ein Buch geschrieben, das neue Buch, wollte ich sagen, ist auf einer Bestsellerliste erschienen, nämlich auf einer ganz berühmten.
Ja, es war auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das war natürlich sensationell schön.
Sie schreiben Bücher und daneben machen Sie auch Podcasts.
Mhm. Mein Podcast lautet ganz schön mutig. Da bin ich auch mit einem Radiokollegen von Ihnen im Gespräch. Der sitzt aber in Hamburg, in Norddeutschland. Da sprechen wir alle 14 Tage so über Fragen des Lebens, über kleine und große Fragen, die auftauchen und versuchen, ja auch das letztlich so dem Leben mehr auf den Grund zu gehen. Bestimmte Phänomene wie zum Beispiel schwierige Gefühle, Ohnmacht, Neid, Wut, aber auch wie treffe ich gute Entscheidungen? Wie kann ich trösten, ohne zu vertrösten? Also so ganz bunte Themen aus dem Leben besprechen wir 14-tägig in dem Podcast ganz schön mutig.
Und daneben sind Sie noch eine sogenannte Speakerin. Was heißt das?
Ja, das ist so das neudeutsche Wort. Das klingt dann irgendwie etwas gehobener für Rednerin. Also das ist, also wenn man, also ich bin bei zwei Redneragenturen und dann werde ich eben von irgendwelchen Kongressen oder von Unternehmen eingeladen zu bestimmten Anlässen, dann einen besonderen Vortrag zu halten, der einfach dem Anlass gemäß ermutigen soll, bereichern soll.
Nimm der Ohnmacht ihre Macht, so heißt ein Buch von Melanie Wolfers und dabei geht es um die sprichwörtliche Ohnmacht, die uns im Leben treffen kann. Liebe Frau Wolfers, was meinen Sie mit der Ohnmacht?
Also zunächst kann man ja sehen, dass das Wort Ohnmacht aus dem Medizinischen kommt, nämlich dass jemand sein Bewusstsein verliert. Und dann ist dieser Begriff in die Psychologie oder in das seelische Empfinden übergewandert auch und das meint so, das Gefühl von mir wird der Boden unter den Füßen entzogen. Ich fühle mich hilflos, ausgeliefert. Und beide Male bei der körperlichen wie bei der seelischen Ohnmacht geht es um das Erleben von Kontrollverlust, Hilflosigkeit, dass ich Handlungsfähigkeit verliere. Mhm. Das ist ein schreckliches Gefühl.
Ja, das gibt es auch in verschiedenen Abstufungen. Also es kann durch einen Schock erzeugt werden, oder?
Ja.
Aber auch schleichend kommen.
Was meinen Sie mit schleichen?
Zum Beispiel, wenn man im Beruf gemobbt wird und merkt es nicht, aber es macht einen trotzdem ohnmächtig. Oder Kinder in der Schule oder so.
Ja, das ist, ja, und natürlich geht es um das Wort Ohnmacht herum. Also es ist ja so eine ganze Begriffswolke vielleicht, lässt sich sagen. Gell? Also Ohnmacht ist schon ein sehr starkes Wort. Also ich bin ohne Macht irgendwie selbst wirksam etwas zu gestalten, aber davor fühlt man sich vielleicht hilflos, überfordert, ausgeliefert. Und das kann sich natürlich schleichend einstellen, bis man auf einmal aufwacht oder auch durch eben von heute auf morgen hat man eine Diagnose, die einen erschüttert und dann fühlt man sich da auf einmal so, dass ja der Boden unter den Füßen weggezogen ist und man sich erstmal ausgeliefert erfährt.
Wir kennen es alle aus der Zeit der Corona-Pandemie, als in kurzer Zeit alles anders war. In dieser Zeit waren viele auch, haben sich ohnmächtig gefühlt, was da alles passiert. Und ebenso vielleicht mit Aufflammen des Ukraine-Kriegs, ein Krieg in Europa oder jetzt mit dem Krieg in Israel. Das überfordert auch Menschen und macht sie ratlos oder vielleicht sogar ohnmächtig.
Ja, und dieses Gefühl ist sehr weit verbreitet. Es gibt Studien, soziologische Studien, dass so das Empfinden, wir können angesichts der gesellschaftlichen Krisen nichts unternehmen. Wir können, viele Probleme werden wir gar nicht mehr wirklich lösen können. Und selbst wenn ich mich anstrenge, mein Beitrag zählt nicht, dass das dieses Gefühl sehr zugenommen hat. Und ich halte das für sehr fatal und auch dramatisch, weil wenn wir als Einzelne und als Gesellschaft nicht mehr daran glauben, dass wir, wenn wir uns auf die Hinterbeine stellen, Krisen bewältigen können, dann lassen wir den Dingen einfach ihren Lauf und dann landen wir wirklich im Schlamassel.
Oder es äußert sich in einer anderen Form, zum Beispiel in Wut.
Ja, also Ohnmacht ist ja, wenn man mal so ins eigene Leben schaut, ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Wer fühlt sich denn schon gerne so, dass man so den Eindruck hat, ich kann an dieser Situation nichts verändern. Und weil dieses Gefühl so unangenehm ist, verdrängen wir es oft gerne. Also entweder, was weiß ich, geht jemand einkaufen oder geht in die Welt des Internets und lenkt sich ab. Oder so eine typische Maske, unter der sich Ohnmacht versteckt, ist Wut. Ich möchte das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn Sie haben gerade erzählt, Sie haben 2 Kinder. Also gerade in der Musikpause. Und wenn dann, Kinder können ja sehr willensstark bisweilen sein.
Durchaus.
Durchaus, gell? Okay. Und wenn dann Sie jetzt irgendwie sagen, zieh deine Mütze an, es ist kalt, und das Kind sagt nein, und Sie sagen doch, und das Kind sagt nein, und dann merken Sie immer mehr, also so, Sie sind da ohnmächtig, aber diese Ohnmacht wird häufig, kanalisiert sich häufig erstmal in einem Gefühl von Wut, weil es irgendwie, oder auch in Beziehung, wenn man irgendwie in der Partnerschaft merkt, wir haben uns entfremdet, fällt es häufig leichter, auf die geliebte Person wütend zu sein, als sich den Schmerz einzugestehen darüber, dass wir uns entfremdet haben. Also Wut ist irgendwie angenehmer, innerseelisch angenehmer zu erleben, weil man da hat man ja so ein Gefühl von Stärke, wenn ich wütend bin, als wenn ich erstmal wahrnehmen muss, ja, da hat sich was verändert und ich kann das jetzt nicht einfach so wieder geradbiegen. Die Ohnmacht ist schwerer zu ertragen und deswegen versteckt sich Ohnmacht unter anderem gerne unter der Maske der Wut.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen, vorhin war das Thema die großen Konflikte in der Welt, die einen in einem Ohnmachtsgefühl erzeugen können. Und dann gibt es eben auch die Situationen im Kleinen, in unserem Leben. Welche Ohnmachtssituationen fallen Ihnen noch ein?
Ach, da gibt es ja ganz viele. Also so zum einen wirklich Schicksalsschläge, sei es im Blick auf einen selber oder auf geliebte Menschen oder die Erfahrung, ich werde gemobbt oder ein Kollege lässt mich auflaufen oder die Erfahrung, die ja ungemein schmerzhaft ist, wenn ein geliebter Mensch, zum Beispiel das eigene Kind irgendwie mal oder ein Freund oder die Frau, der Mann so in sein Unglück rennt und ich diese Person nicht aufhalten kann, aber man eigentlich sieht, oh, der rennt echt gegen eine Wand. Also so diese Erfahrung von ich kann den da irgendwie nicht schützen vor sich selber. Das sind so typische Erfahrungen, denke ich, von Ohnmacht im zwischenmenschlichen Bereich. Und dann gibt es auch die Erfahrung, hört sich vielleicht erstmal komisch an, sich selbst ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Nämlich zum Beispiel im Blick auf den eigenen Körper. Ganz viele Menschen, ich glaube, ich habe es jetzt auswendig nicht im Kopf, ich glaube 40% der Bevölkerung in Deutschland leiden an chronischen Erkrankungen, die zum Teil mit wirklich starken Schmerzen einhergehen. Oder die Erfahrung, das Leiden von Unfruchtbarkeit, wenn sich Paare ein Kind wünschen. Oder die Erfahrung von Krankheit und Alter, trotz Trainings schwinden einfach unsere Kräfte. Und das ist die Erfahrung von, ja, ich kann, mir ist nicht mehr das möglich, was mir mal möglich war, so die Erfahrung, dem Körper irgendwie auch ein Stück ausgeliefert zu sein.
Weitere Faktoren wären zum Beispiel auch das Probleme, die wir uns selber machen, Selbstoptimierungsdruck, ja. Leistungsdruck.
Ja, und dieser Leistungsdruck, Selbstoptimierungsdruck ist ja auch so ein gesellschaftlicher Imperativ, gell? Optimiere dich oder du bist raus. Verbessere dich, denn du hast die Chancen. Und das kommt einem ja überall entgegen, also auf Ratgebermagazinen, lerne besser zu kommunizieren, selbstbewusster zu sein, schöner, fitter, spiritueller, was auch immer. Die Kehrseite dieses Druckes oder auch des Strebens, sich selbst zu verbessern, ist die andere Seite der Medaille, dass sie so ein Gefühl von Ungenügen auch mit sich bringt. Weil ich kann ja immer noch mal mir vorstellen, ich könnte es noch besser machen, aber ich erreiche es nicht. Das heißt, der Selbstoptimierungsdruck geht auch mit dem Erleben einher, nicht zu genügen, nicht kommunikativ genug zu sein, nicht eloquent genug zu sein, nicht durchsetzungsstark genug zu sein.
Dieses Ohnmachtsgefühl hat verschiedene Gesichter. Es kann zum Beispiel ein Schock sein, wenn ein Angehöriger verstirbt.
Ja.
Aber es kann auch sehr subtil und schleichend daherkommen.
Ja, was meinen Sie damit?
Dass wir im Leben uns in Situationen ohnmächtig fühlen, ohne es zu merken.
Ja.
Und darunter leiden, vielleicht über Jahre.
Ja.
Und dann erst irgendwann, dass wir es erst merken, wenn wir zum Beispiel körperliche Symptome haben.
Okay, ja. Ja, also dieses Gefühl der Ohnmacht ist halt oder der Hilflosigkeit, das ist halt einfach ein sehr unangenehmes und dann versteckt es sich eben zum Beispiel gerne, wie wir vorhin gesprochen haben, unter der Maske der Wut oder des Beschäftigtseins, des Busy-Busy-Seins und bis man dann eines Tages mit dem Herzinfarkt im Krankenhaus aufwacht.
Genau. Sie schreiben, diese Zustände von Hilflosigkeit und Ohnmacht lassen sich nicht vermeiden. Sie gehören zum Leben dazu. Und der Tod, der ebenso zum Leben dazugehört, ist die letzte und radikalste Ohnmachtserfahrung. Aber sie schreiben auch, es gibt Ohnmachtserfahrungen, die nicht sein müssen. Manche lassen sich vermeiden, zum Beispiel durch Bewusstsein. Wir sprechen heute über das Thema Ohnmachtsgefühle. Das Gefühl der Ohnmacht kennt jeder von uns. Plötzlich ist eine Veränderung im gewohnten Leben da, die uns hilflos macht, die uns ratlos macht. Oder aber auch das Gefühl der Ohnmacht, wenn wir Nachrichten hören. Oder auch die Hilflosigkeit mit sich selbst oder mit anderen, vor denen wir zum Beispiel kuschen oder uns mobben lassen oder unterdrücken lassen. Kurzum, es geht darum, wenn die Selbstbestimmtheit verloren geht. Wir reden jetzt zunächst über einen Begriff, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, nämlich über die erlernte Hilflosigkeit. Was ist das, die erlernte Hilflosigkeit?
Ja, dieses Wort macht darauf aufmerksam, sich ohnmächtig zu fühlen, bedeutet noch lange nicht, auch tatsächlich ohnmächtig zu sein. Und ich möchte das mit einer Geschichte verdeutlichen, die das sehr schön ins Bild bringt. Den Autor der Geschichte habe ich jetzt den Namen leider vergessen, ein argentinischer Psychotherapeut und eben auch Autor. Der erzählt die Geschichte, dass ein kleiner Junge in einem Zirkus ist mit seinem Großvater. Und da sieht er einen großen Elefanten, der am Fuß eine kleine Fessel hat. Und die Fessel ist an einen kleinen Flock gebunden, der im Boden geschlagen ist. Also mit einem kleinen Kick könnte der Elefant den Flock raushauen und er wäre frei und könnte sich bewegen. Aber er tut es nicht. Und da fragt der kleine Junge, du Opa, wie kann das sein, dass der Elefant sich davon gefangen halten lässt, von dieser kleinen Fessel? Dann sagt er, ja, weißt du, als der Elefant ganz klein war, da wurde er genau mit diesem Flock unter Fußfessel gefangen gehalten. Und der kleine Elefant war damals noch so schwach, dass er tatsächlich das auch nicht geschafft hat, diesen Flock rauszuziehen. Und er versuchte und zog und zerrte und zurrte und es funktionierte nicht. Und dann hat der Elefant irgendwann aufgegeben. Und das Fatale ist, heute ist der Elefant groß und kraftvoll, aber er hat gelernt, es hilft nicht, dass ich mich anstrenge. Und er hat es nie mehr versucht, sich zu befreien, um zu entdecken, ich bin viel kraftvoller, als ich eigentlich meine.
Das heißt, er hat Hilflosigkeit erlernt, die erlernte Hilflosigkeit.
Ja.
Sowas gibt es im Leben auch.
Ja, genau. Ich kann es vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen. Ich bin ja auch in der Beratung und Seelsorge tätig. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau, die mit trauriger Stimme mir so zusammengesackt mir gegenüber saß und erzählte, ja, wir Geschwister hatten ein Treffen, da ging es um das Haus meiner Eltern, die vor einigen Jahren verstorben sind. Und also es kam letztlich wieder zu Erbstreitigkeiten und wie so oft oder wie eigentlich immer, ich habe meinen Mund nicht mehr aufgekriegt, dann nachher irgendwann, ich war wie gelähmt. Und sowas passiert mir immer wieder, sei es ein Konflikt mit meinen Geschwistern und auch in der Arbeit. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich die Frau als sehr kraftvoll durchaus auch erlebt habe. Und dann sind wir dem ein bisschen auf den Grund gegangen und das war für sie eine ganz große Befreiung zu entdecken. Ah ja, ich fühle mich in dem Konflikt mit meinen Geschwistern hilflos. Aber mich ohnmächtig fühlen, mich hilflos fühlen, heißt noch lange nicht tatsächlich hilflos sein. Also, und das passiert sehr oft, dass gerade in Beziehungen, dass Menschen sich schneller, dass es sehr schnell passiert, dass Menschen sich als Ausgelieferter erleben, als sie es in Wahrheit sind, sie haben den Eindruck, ich kann in dieser Situation nichts bewirken, aber wenn man einen Schritt zurücktritt, sieht man doch, ich habe Gestaltungsspielraum, ich habe den Spielraum, Stellung zu beziehen oder mir Unterstützung zu holen, zum Beispiel auch im Mobbing-Geschehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Der Untertitel meines Buches, Nimm der Ohnmacht ihre Macht, lautet ja auch, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Das Gefühl der Ohnmacht ist ganz wichtig, erstmal wahrzunehmen, aber dann auch, ich sage gerne, glaub nicht alles, was du fühlst. Glaub nicht alles, was du fühlst. Manchmal macht dir das Ohnmachtsgefühl einfach auch was vor und du fühlst dich schwach und hilflos wie der Elefant, ohne dass du es tatsächlich bist. Das hat was mit der Lebensgeschichte zu tun, dass ich bestimmte Muster gelernt habe, in bestimmten Reaktionen automatisch mich bewege. Aber sobald ich mir bewusst werde, ich fühle mich ohnmächtig, kann ich einen Schritt zurückdrehen und einen Realitätscheck machen und mich fragen, ja, stimmt denn das tatsächlich? Oder auch nicht? Und das ist ein Befreiungsschritt zu erkennen. Ah, mich ohnmächtig fühlen bedeutet noch lange nicht, dass ich hier und jetzt wirklich auch ohnmächtig bin.
Kann es sein, dass solche Gefühle auch in der Kindheit oder in der Jugend programmiert wurden?
Ja, programmiert finde ich jetzt ein ganz bisschen, ich bin auch manchmal eine Wort-Nicht-Glauberin, aber programmieren, das hört sich so an, so es ist programmiert und dem bin ich jetzt ausgeliefert. Mhm. Aber selbstverständlich, also unsere frühkindlichen Beziehungserfahrungen sind prägen uns wesentlich. Also das ist ja heute auch allgemein gut, so zu wissen, dass in Beziehungen auch immer sozusagen ein ganzer Rucksack an emotionalen Erinnerungen auch mit präsent ist. Und wenn ich zum Beispiel in der Kindheit erlebt habe, dass mir immer wieder über den Mund gefahren wurde und ich keine eigene Meinung haben durfte, oder wenn ich erlebt habe, dass eigentlich ich mit meinen wesentlichen Bedürfnissen auch wirklich vernachlässigt worden bin, was ja in der frühen Kindheit bedrohlich ist, dann entwickelt man und ich nicht erlebt habe, dass Menschen mir beistehen, dann entwickelt man auch weniger die Fähigkeit, zu sich selber zu stehen. Und das sind natürlich schon Prägungen, die aus der Kindheit mitgebracht werden. Aber wir sind ihnen einfach nicht, das weiß ja heute auch die Hirnforschung, es ist ja einfach nicht ein Programm, das wir dann bis zum Lebensende abspulen müssen, sondern die Beziehungserfahrung, die ich heute mache, alle positiven Erfahrungen, die ich heute mache, können helfen, dass ich mein Vertrauen in mich selber und ins Leben auch stärke.
Wie kann man so etwas lösen? Durch bewusst machen vielleicht?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist ja der erste entscheidende Schritt, dass ich überhaupt erstmal wahrnehme, ich fühle mich ohnmächtig und es nicht einfach verdränge durch Beschäftigtsein, durch andere Abwehrreaktionen. Und das ist der erste Schritt. Also ich sage gern so, komm im emotionalen Schlamassel an. Erst wenn ich meinen emotionalen Schlamassel wirklich wahrnehme und das heißt bewusst bekomme, kann ich in einem zweiten Schritt auch schauen, wie nehme ich dazu Stellung. Also das Erste, nimm deine Gefühle wahr. Und das Zweite, tritt einen Schritt zurück und mach einen Realitätscheck. Zum Beispiel, was wir gerade kurz angedacht haben, bin ich tatsächlich so hilflos, wie ich bin? Und dann mal wirklich die Situation, ja, also ich pflege meine Schwiegermutter und fühle mich völlig überfordert. Und dann zu gucken, okay, einen Schritt zurückzutreten, welche Unterstützungsangebote gibt es von gesellschaftlicher Art oder in der Nachbarschaft oder familiär? Also einen Schritt zurückzutreten, einen Realitätscheck zu machen, welche äußeren Quellen oder inneren Quellen kann ich aktivieren, um mehr auch die Situation zu gestalten und in meine Kraft zu kommen. Und dann versuchen, es umzusetzen. Das ist ein Punkt, wie man mit Ohnmacht umgehen kann, eben also dieses Wahrnehmen, Bewusstwerden, Realitätscheck machen und möglicherweise, und das ist recht häufig der Fall, sieht man ja doch Gestaltungsspielraum, nicht immer, aber häufig sieht man ja doch einen Gestaltungsspielraum und da dann auch versuchen, den zu ergreifen.
Das ist wichtig, denn wenn man nichts tut und der Ohnmacht ausweicht oder sie verdrängt, dann kann es auch zu psychosomatischen Krankheiten führen zum Beispiel.
Ganz sicher. Also so diese Erfahrung von Hilflosigkeit und Ohnmacht ist ja ungemein stressend. Also weil die ja Angst macht. Und Angst setzt, also jetzt mal so physiologisch gesprochen, setzt ja bestimmte Botenstoffe frei und so weiter und sind Stressfaktoren. Und da wissen wir ja heute, dass Stress auch eben sich auch körperlich mit der Zeit niederschlägt. Eben der hohe Cortisolspiegel etc., der dann eben auch zu körperlichen und auch seelischen Belastungen führt.
Gleich reden wir über die Verdrängungsmechanismen, die wir alle haben, wie wir schlechte Gefühle verdrängen und was man dagegen tun kann, um diese schlechten Gefühle ans Licht zu holen und sie etwas Gutes daraus zu machen. Es ist ein scheußliches Gefühl, wenn wir uns ohnmächtig fühlen. Es gibt auch viele Redewendungen im Volksmund. Es sind einem die Hände gebunden, es wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen, es bleibt einem die Luft weg, es liegt einem schwer im Magen, es nimmt einem den Wind aus den Segeln und vieles, vieles mehr. Schlechte Gefühle bringt die Ohnmacht mit sich, machtlos, hilflos, minderwertig, unfähig, fühlen wir uns gedemütigt, schuldig. Alles das gibt's und das kann bis hin zur Depression führen.
Ja, also diese Erfahrung von Ohnmacht kann man psychologisch ja bezeichnen als, ich habe den Eindruck, ich kann mein Leben nicht mehr selbst gestalten. Psychologisch redet man vom Verlust der Selbstwirksamkeit. Und das Gegenteil von Ohnmacht ist nicht Macht, sondern die Selbstwirksamkeit, also meine mein Erleben und mein Zutrauen in mich, ich kann mein Leben gestalten oder zumindest auch mitgestalten. Und wenn das verloren geht, das ist ein ganz, also dieses Empfinden, dann ist das ein wesentlicher Faktor, der auch zur Ohnmacht, zur Depression führen kann. So dieses, dann hat man ja ganz wenig Vertrauen in sich und ins Leben und fühlt sich klein und minderwertig. Also das ist so ein Punkt, der schon mit auch ein Risikofaktor ist, auch depressiv zu werden. Mhm. Ein Risikofaktor.
Mhm. Und diese Ohnmachtsgefühle, die merkt man manchmal gar nicht, weil man gar nicht merkt, dass man sie überhaupt verdrängt.
Richtig.
Und Verdrängungsmechanismen gibt es viele oder Verdrängungsstrategien.
Ja.
Fluchtwege nennen sie es, die ja. Da aber dann letztendlich in Sackgassen münden.
Ja, ja, ja. Also Ohnmacht versteckt sich einfach so gerne unter Masken, die irgendwie etwas angenehmer zu empfinden sind als das Ohnmachtsgefühl selber. Und eine typische Maske, die vielleicht erstmal sich komisch anhört, ist ein Schuld, also ist das Gefühl von Schuld. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Frauen, die während der Schwangerschaft ihr Kind verloren haben, haben ganz häufig, das zeigen viele Studien, haben ganz häufig Schuldgefühle danach. Sie machen sich Vorwürfe, nicht genügend auf ihr Kind aufgepasst zu haben, dass es sein Leben verloren hat oder dass sie sich nicht genügend geschont haben oder ob sie nicht was Falsches, wie auch immer, getan haben und dadurch ihr Kind verloren haben. Und das ist so ein Abwehrmechanismus. Es scheint sozusagen innerseelisch leichter ertragbar zu sein, sich selber Schuldvorwürfe zu machen, als sich die Ohnmacht einzugestehen, ja, wir haben unser Leben nicht in der Hand und wir sind dem Tod gegenüber auch hilflos ausgeliefert. Das weckt offensichtlich eine so viel größere Angst, es sind offensichtlich so viel unangenehmer, als eben das ja durchaus auch belastende Schuldempfinden, Mensch, ich bin irgendwie, habe ich sicher dazu beigetragen, dass mein Kind nicht das Licht der Welt, erblickt hat.
So. Das heißt, sich selbst irgendeine Schuld zuzuweisen, macht es erträglicher als die Ohnmacht, das Ohnmachtsgefühl zu
genau.
ertragen.
Mhm. Und das, ja, ich weiß nicht, ob Sie das nachempfinden können. Also so, das hört sich erstmal komisch an, aber an diesem Beispiel, finde ich, wird das sehr deutlich.
Ich glaube, diesen Mechanismus gibt es öfter.
Ja. Ja.
Auch in der Gesellschaft, auch in menschlichen Gruppen.
Ja.
Dass jemand sich immer stillhält, obwohl er gerne was sagen würde und diese Ohnmacht aushält und sich oder nicht aushält und sich dafür selbst die Schuld gibt, dass er ja eigentlich nichts zu sagen hat, weil er nicht darf oder weil er zu wenig weiß oder weil er es nicht kann, anstatt in die Offensive zu gehen.
Zum Beispiel, ja.
Das Ohnmacht, ja.
Ja, vielleicht da auch nochmal, es gibt also so das Empfinden von Schuld. Es gibt auch sozusagen die gegenteilige Perspektive, anderen Schuld zuzuschreiben. Schuldvorwürfe sind, das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, über die wir gerade gesprochen haben. Also es ist auch leichter, jemanden anderen die Schuld für eine Situation in die Schuhe zu schieben, anstatt zu sagen, okay, wir sind diesem Schlamassel auch jetzt erstmal ausgeliefert. Also ich fand das in Corona sehr, sehr offensichtlich, also Verschwörungstheorien lassen sich auch dadurch erklären oder sind auch möglicherweise dadurch mitbedingt, dass es leichter ist, irgendwie, keine Ahnung, einem Bill Gates oder irgendeiner Pharmaindustrie oder wem auch immer zu unterstellen, ihr habt das in die Welt gesetzt, um Geld zu verdienen, ihr habt Schuld an der Pandemie, anstatt sich einzugestehen, dieser Virus hat uns als Gesellschaft und auch als Weltgesellschaft echt erstmal auf den Kopf gestellt und wir waren da auch echt erst einmal hilflos und überfordert. Also Schuldvorwürfe sind auch eine typische Maske, ein typischer Abwehrmechanismus, unter der sich Ohnmachtsgefühle verstecken können, nicht müssen. Ne?
Können, ja. Mhm. Das war ja sehr ausgeprägt in der Corona-Zeit.
Ja.
Konnte man ja beobachten.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ist es auch ist es möglicherweise auch etwas von nicht ganz erwachsen sein?
Ja, das ist die Frage, ob wir dann jemals wirklich alle erwachsen sind.
Das wäre die nächste Frage.
Also ich glaube schon, auch wenn wir jetzt über die Abwehrmechanismen sprechen, also ich denke, es ist sehr, sehr hilfreich und wichtig, da auch, wenn man das bei sich selbst entdeckt, auch irgendwie zugewandt und wohlwollend, das auch bei sich zu entdecken. Weil es ist ja auch sehr normal, dass wir uns auch vor den Ohnmachtsgefühlen auch erstmal ein Stück wegducken, weil die unangenehm sind. Aber es ist halt nicht hilfreich und auch sehr menschlich. Aber es ist halt nicht hilfreich, auf Dauer diesen Fluchtversuchen zu erliegen, weil sie eben in Sackgassen führen. Und das hat schon was damit zu tun, erwachsen werden vielleicht so oder erwachsen sein, so im Sinne von, ich schaue wirklich ehrlich in mein Leben hinein und in meine Empfindungen, was nehme ich wahr, hat was mit Wahrhaftigkeit sich selber gegenüber zu tun. Und ich finde auch mit Selbstachtung, weil in dem Maße, in dem ich mir auch wahrhaftig begegne, werde ich mein Leben auch erfüllender gestalten können. Auch wenn es über unangenehme Wege dann eben auch geht, dass ich erstmal mir das Ohnmachtsgefühl eingestehe oder dass ich erstmal Schuldempfinden erlegen bin. Und das dann zu entdecken und zu sagen, okay, und ich versuche es jetzt ein Stückchen anders zu machen.
Mhm. Darauf kommen wir auch noch, auf Auswege. Mhm. Aber ich will nochmal zurückkommen auf das Thema Menschlichkeit, das Sie gerade angesprochen haben, nämlich, dass man mit großer Menschlichkeit auf diese Dinge blickt, auch auf die Ohnmachtsgefühle der Menschen. Und in unserer Gesellschaft, denke ich, werden die Ohnmachtsgefühle gerade sehr verleugnet oder verdrängt.
Ja, ich glaube, es ist einer der am meisten verdrängtesten Gefühle in der modernen Gesellschaft, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der angesagt ist, gut drauf zu sein, immer das Beste aus sich zu machen, Sieger bestimmen das Feld, und wer sich ohnmächtig, schwach, überfordert fühlt, der ist ein Loser und ist gleich weg vom Fenster. Wir haben sehr stark dieses neuzeitliche Bild des, ich sag mal so, des autonomen Subjekts, also des Menschen, der frei und selbstbestimmt sein Leben gestaltet. Und das ist unser Ideal. Und das ist eben nur eine Facette unseres Lebens. Es gehört eben auch zu unserem Leben, dass wir angewiesen sind, dass wir zerbrechlich sind, dass wir Situationen ausgeliefert sind, dass wir uns immer mal wieder überfordert fühlen. Das gehört zu unserem Leben. Aber das wird sehr, sehr gerne verleugnet. Und das ist, finde ich, etwas, was uns persönlich und uns als Gesellschaft das Leben auch sehr schwer macht, weil es einfach eine Realität des Lebens ausblendet. Und dann ist eine Krankheit auf einmal eine große persönliche Kränkung, weil wie kann es denn sein, dass ich jetzt krank werde, anstatt zu sagen, ja, aber das ist, das gehört eben auch zum Leben, dass das passieren kann. Und dann sind wir auf einmal auch ziemlich unfähig, mit handfesten Krisen umzugehen, wenn wir nicht lernen, zu akzeptieren, dass das ein Aspekt unseres Lebens ist.
Hat das was mit Ehrlichkeit zu tun? Oder einfach mit dem Gefühl, dass ich nicht will, dass jemand merkt, oder dass ich auch selber nicht merken will, dass ich manchmal einfach hilflos bin?
Ja, beides, denke ich.
Ja?
Also so, ja.
Mhm. Wir kommen noch zu einem Verdrängungsmechanismus oder zu einem Fluchtweg. Das kennt auch jeder, nämlich, dass man plötzlich ein Stück Torte essen muss oder eine Tafel Schokolade oder Leberkassemi oder sowas.
Kann ich sehr bestätigen. Wenn ich mit meinem Buchschreiben nicht vorankomme, was ja immer wieder mal vorkommt, dann gehe ich, also ich wohne ja in einer Ordensgemeinschaft mit 4 Mitschwestern, und wir haben so einen Schrank, wo so ein paar Süßigkeiten sind. Und wenn ich nicht vorankomme, dann tigere ich regelmäßig in unser Wohnzimmer und gucke, ob es irgendwas im Schrank gibt, womit ich jetzt irgendwie diese Situation überbrücke. Süßes Essen oder andere gehen einkaufen. Also, dass sich ablenken.
Ja,
dass sich ablenken,
genau.
Oder andere tauchen ein in die Welten des Internets oder telefonieren stundenlang oder was auch immer. Oder machen wirklich übermäßig viel Sport, also um auch dem anderen, also diesem da so, ja, das andere nicht wahrzunehmen. Also, sich abzulenken ist natürlich so wie das Pfeifen im Wald.
Gehört dazu. Auch.
Ja.
Jetzt haben wir eine große Bestandsaufnahme gemacht über Ohnmachtsgefühle und Auslöser, die sehr, sehr unterschiedlich sind, genauso wie die Ohnmachtsgefühle unterschiedlich sind. In der kommenden Stunde, es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht, in der kommenden Stunde reden wir über Auswege und Lösungen mit der Mutmacherin Melanie Wolfers.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Andreas Esner zur zweiten Stunde. Herzlich willkommen. Heute bei uns zu Gast ist Melanie Wolfers. Sie ist Theologin, Philosophin, Ordensfrau und Bestsellerautorin. Unser Thema ist heute das Ohnmachtsgefühl im Leben, beziehungsweise die Ohnmachtsgefühle, die uns beschleichen können oder belasten können. Und in dieser Stunde jetzt reden wir über konkrete Auswege, über Lösungen und Handwerkszeug, mit dem wir uns besser fühlen oder aus der Ohnmacht entfliehen können. Wie gehen wir mit Ohnmacht um, besser gesagt mit Ohnmachtsgefühlen? Das ist unser Thema in dieser Stunde. Beispiele dafür gibt es viele, zum Beispiel im Beruf, wenn wir gemobbt werden, wenn der Chef schlecht mit uns umgeht und wir trauen uns nichts zu sagen und fühlen uns hilflos. Oder zum Beispiel in der Familie. Ich hätte jetzt ein Beispiel, das mit Weihnachten zusammenhängt. Weihnachten steht ja vor der Tür und da kommt traditionell die Verwandtschaft. Und da ist vielleicht der Onkel oder die Tante oder die Schwiegermutter oder der Bruder, die einen 4 Wochen vorher schon ohnmächtig machen, weil man weiß, dass sie kommen. Also auch sowas kann Ohnmacht sein. Es gibt ganz viele Facetten. Ohnmacht hat viele Gesichter. Es sind belastende Gefühle. Wir haben in der ersten Stunde ja eine Bestandsaufnahme gemacht. Und ganz wichtig ist, haben Sie gesagt, dass man diese Gefühle ans Licht holen soll, wenn sich etwas bessern soll.
Genau, also es gibt gewissermaßen eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Ohnmachtsgefühle gehören immer mal wieder zu unserem Leben. Die gute Nachricht ist, wir sind ihnen nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können etwas tun dafür, dass wir auch wieder in unsere Kraft kommen, unser Leben gestalten. Und damit das möglich ist, ist der erste entscheidende Schritt überhaupt auch erstmal wahrzunehmen: Ich fühle mich gerade gelähmt, hilflos, überfordert. Und das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man das wahrnimmt. Ich sage gerne so, wir Menschen haben 2 Ohren, ne? Haben wir ja, also eine. Und das kann auch ein Bild sein, nämlich das eine Ohr ist das Ohr fürs Außen, an Anforderungen, an dem, was mir das Leben so zuspielt. Also all das, was uns von außen entgegenkommt. Und dann haben wir ja noch ein zweites Ohr und das ist eigentlich ein Ohr für unser Innenleben. Also es gibt einmal ein Ohr fürs Außen und dann ist es wichtig, auch ein Ohr zu entwickeln, eine Aufmerksamkeit für unser Innenleben. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft vielleicht nicht so unbedingt gefördert wird. Aber erst in dem Maße, in dem ich wahrnehme zum Beispiel, wo fühle ich mich gerade gestresst, aber auch in dem Maße, in dem ich wahrnehme, und weiß darum, das sind für mich Quellen von Kraft, von Freude, von Lebendigkeit, werde ich mit schwierigen Situationen besser umgehen können. Also es braucht die Aufmerksamkeit auf unser Innenleben, auf unsere Gefühle, Gedanken, Empfindungen, auf unsere Träume, unsere Sehnsucht, um dann eben auch mit herausfordernden Situationen, wie zum Beispiel Krisenerfahrungen oder wie ist denn das jetzt mit Weihnachten, auch bewusster umgehen zu können. Das ist also der erste entscheidende Schritt, um aus der Ohnmacht herauszukommen, die Wahrnehmung dessen, was ich dann jetzt überhaupt gerade erlebe und empfinde.
Einen Begriff fand ich auch wunderschön in Ihrem Buch. Sie haben geschrieben, so sinngemäß, dass uns diese Gefühle von Hilflosigkeit oder Ohnmacht, dass uns die von innen regieren können wie ein Schattenkabinett.
Ja, das ist nochmal so dieser Gedanke, dass dieses Gefühl ja häufig eher so unbewusst in uns präsent ist, weil es so unangenehm ist. Und unbewusste Gefühle, wenn ich jetzt also ein Gefühl von Wut oder von Ohnmacht oder von Angst, das kann man ja mit allen Gefühlen machen, oder auch ein Gefühl von Verliebtheit, weil ich es mir gerade nicht erlauben will, weil ich doch eigentlich in einer Beziehung bin, dass ich das wegschiebe. Aber alles das, was ich wegschiebe, ist ja deswegen nicht einfach weg, sondern es ist ja nach wie vor in meinem Innern. Und was wir nicht in der Helle des Bewusstseins leben, das führt eben häufig ein sehr einflussreiches Schattenregiment.
Wie sollte man jetzt vorgehen? Also Sie haben geschrieben, dass oder gesagt, dass man es ans Licht bringen soll, diese Gefühle, ihnen begegnen, weil man sie dann auch vielleicht transformieren kann. Genau. Soll man jetzt sofort zum Psychologen gehen oder gibt es Möglichkeiten, das selbst zu tun?
Ja, das ist ja ungemein. Wir haben so viel, also wie begegnen, ist ja eigentlich die Frage, wie kann ich mich unterstützen, wenn ich in einer Krise stecke? Wie kann ich mich selber unterstützen? Wie komme ich auch wieder so mehr ins Vertrauen und in meine Kraft hinein? Und da können wir ganz viele Haltungen einüben, die uns helfen können, der Ohnmacht ihre Macht zu nehmen und durch einen Krisentunnel hindurchzugehen. Also natürlich kann bisweilen, je nach Schicksals, also ich meine, bei einer traumatischen Erfahrung oder manchmal auch nach, ja, wenn ich einen geliebten Menschen verloren habe, kann es sehr hilfreich sein, sich auch mal professionelle Unterstützung zu holen. Und zugleich, der Untertitel meines Buches, Nimm der Ohnmacht ihre Macht, lautet: Entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Und da entfalte ich 7 Grundhaltungen, die helfen können, das Ohnmachtsgefühl einzudämmen und wieder eben, also das ist die gute Nachricht, wir sind der Ohnmacht nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können Kräfte in uns freilegen, die uns helfen, auch durch eine Krise hindurchzugehen.
Da würde ich jetzt gern noch genauer
bitte,
einsteigen.
Möchte
bitte
ich auch.
Ja, wir wollen etwas lernen über den Umgang mit der Ohnmacht oder mit dem Umgang mit Hilflosigkeitsgefühlen.
Ja. Also ich fange mal mit einer Haltung an. Ja. Ich weiß, als ich habe ja einen Podcast, der heißt Ganz schön mutig, und als Russland in die Ukraine einmarschierte, bekam ich von einer Podcast-Hörerin die Mail, eigentlich wollten mein Mann und ich jetzt eine große Reise machen, aber darf ich mir in diesen Zeiten überhaupt so eine Reise gönnen? Also anders, allgemeiner gesagt, ist es nicht ein unangemessener Luxus, sich um die eigene Freude oder der eigenen Freude Raum zu geben, wenn angesichts solcher Krisen.
Wenn es anderen Menschen schlecht geht.
Wenn es anderen Menschen schlecht geht oder angesichts von Krisen, genau. Und das ist eine Grundhaltung, die ich in meinem Buch entfalte, die Freude. Ich halte es für keinen ungebührlichen Luxus, sich in Krisenzeiten um die eigene Freude zu mühen, sondern im Gegenteil. Ich habe mit großer Bereicherung das Buch von Bischof Desmond Tutu und dem Dalai Lama gelesen, das heißt das Buch der Freude. Und dort entfalten sie in sehr überzeugender Weise, dass Freude eine Kraft ist, die uns hilft, Krisen anzugehen, die uns seelisch, geistig stärkt und auch zwischenmenschlich stärkt, um überhaupt auch persönliche Krisen oder gesellschaftliche Krisen zu meistern. Und ich fange, dass das mehr ist als irgendwie nur eine schöne Beschwörung, kann ich ja vielleicht am Anfang zu verdeutlichen, so, wenn ich Sie jetzt mal ganz spontan fragen darf, wenn Sie sich freuen, wie bewegen Sie sich dann? Wie ist Ihre Körperhaltung?
Aufrecht.
Ja? Mhm. Noch irgendwas fällt Ihnen noch spontan ein?
Ja, dynamischer.
Ja?
Ja.
Genau, aufrecht, dynamischer, kraftvoller. Mhm. Sie nehmen vielleicht drei Stufen auf einmal, Ihr Gesicht hält sich auf. Genau, und allein wird schon deutlich, in dieser Körperhaltung, die Sie jetzt gerade ganz spontan beschrieben haben, allein in dieser Körperhaltung wird deutlich, Freude richtet auf. Und zwar körperlich, aber auch seelisch. In dem Augenblick, wo Freude, wo ich der Freude erlaube, dass sie mein Herz weit macht, kann ich einfach fraglos Ja sagen zu diesem Augenblick. Er stimmt. Und das stärkt seelisch und geistig. Und es ist total interessant, das beschreibe ich auch in meinem Buch, es gibt Forschungen, die zeigen, dass negative und positive Emotionen einen großen Einfluss darauf haben, was wir wahrnehmen, wie viel wir wahrnehmen, wie stark wir in der Lage sind, Lösungen zu finden und so weiter. Also in dem Maße, in dem zum Beispiel, wenn man voller Angst ist, hat man ja häufig den Eindruck, es gibt nur eine Lösung, nichts wie weg hier. Mhm. Man hat überhaupt nichts anderes im Blick. Die Freude aber zum Beispiel macht sie, und das ist empirisch nachgewiesen, macht sie fähig, mehr Signale in der Sekunde aufzunehmen. Sie nehmen mehr wahr, ihr Geist wird weiter. Sie können sich auf neue Situationen besser einlassen, ihre Lösungsorientierung wird besser. Das heißt, Freude tut nicht nur gut, sondern sie macht auch klug. Sie befähigt einen Menschen, Lösungsperspektiven zu entwickeln, die helfen, aus einer Krise herauszukommen. Also Freude zu kultivieren, ist eine Weise, der Ohnmacht ihre Macht zu nehmen und wieder ins Handeln zu kommen. Und daher lautet zum Beispiel, ich habe so ein paar persönliche Leitsätze. Und einer meiner persönlichen Leitsätze lautet, einen Augenblick, jetzt muss ich gerade überlegen, genau, einer meiner persönlichen Leitsätze lautet, schenke deiner Freude mehr Glauben als deiner Angst. Schenke deiner Freude mehr Glauben, oder ich will meiner Freude mehr Glauben schenken als meiner Angst. Was meine ich damit? Wenn Freude gerade irgendwie mich ergreift und mein Herz irgendwie, weil einfach was Schönes passiert ist. Und dann passiert es ja häufig gleichzeitig, dass aber irgendwie so Angst einem dieses Gefühl madig machen möchte. Oder jetzt ist zwar schönes Wetter, aber morgen regnet es bestimmt wieder. So ist unser Gehirn ja strukturiert. Dann gibt der Angst oder dem Negativen nicht deine Deutungshoheit, sondern überlass dich dem Augenblick der Freude. Und das stärkt.
Das glaube ich. Da kommen wir in typische Alltagssituationen, genau, dass man sich über irgendwas aufregt und das die Oberhand gewinnt. Mhm. Und wenn man dann aus der Vogelperspektive, wenn man sich vorstellt, man fliegt mit einer Drohne in den Himmel und schaut mal von oben runter aus der Vogelperspektive und merkt, da ist eigentlich ganz schön viel, ganz schön gut.
Richtig.
Man kann das Positive oder das Gute aber nicht mehr so richtig wahrnehmen oder sehen.
Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Unser Gehirn hat evolutiv bedingt die Neigung, sich auf Negatives zu konzentrieren. Denn in der Frühzeit, es war einfach wichtig, als erstes die Gefahren wahrzunehmen, um sich einfach in Sicherheit zu bringen. Und unser Gehirn arbeitet nach wie vor heute so, dass es sehr viel schneller und dominanter das Negative wahrnimmt und das Negative auch mehr Emotionen dann auslöst als das Positive. Und das führt dazu, dass wir die Welt verzerrt wahrnehmen. Ich erzähle da gerne eine Geschichte. Ich bin auch in der Beratung tätig. Ich mache das selber in der Beratung. Ich halte manchmal Leuten ein Blatt hin und mit ein weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt. Und bitte beschreib doch mal, was du siehst. Und dann beschreiben die Leute so 2-3 Minuten, was sie sehen, die Lage des Punktes, die Farbe, die Struktur. Und noch niemand hat über das weiße Blatt gesprochen, sondern alle nur über den schwarzen Punkt. Und das ist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass unser Gehirn automatisch die Neigung hat, sich auf Negatives zu konzentrieren. Über den mal wieder nicht runtergetragenen Müll zu Hause, über die laute Baustelle, über die Bahn, die zwar nur sehr selten, aber sich doch mal wieder verspätet. aber dass es das Positive auch noch gab, das gerät ähnlich schnell aus dem Blick wie das weiße Blatt Papier. Wir konzentrieren uns auf das Schwarze. Die Forschung redet vom Negativitätsbias, der Negativitätsverzerrung. Und weil wir die Wirklichkeit dunkler und negativer und schlechter wahrnehmen, als sie in Wirklichkeit ist, stärkt das Gefühl von Ohnmacht und schwächt die Kraft der Zuversicht. Und das ist eben dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Um unsere Zuversicht zu stärken, als eine Kraft, Krisen anzugehen, können wir ganz konkret abends anfangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Darauf zu schauen oder zu schauen, was hat heute meine Augen aufleuchten lassen, was hat meine Zuversicht gestärkt, wofür bin ich dankbar. Also der Negativneigung unseres Gehirns entgegenarbeiten und ganz bewusst am Abend des Tages zurückzuschauen, zu sagen, welche 3, 4 Ereignisse fallen mir spontan ein, die heute mich dankbar sein lassen oder Freude in mein Leben gebracht haben. Und dann weitet sich der Blick und dann ist es nicht mehr nur der Tunnelblick, es ist alles schwierig und schlecht, sondern wow. Es gab auch echte Lichtmomente heute.
Das Dankbarkeitstagebuch ist ein Werkzeug von Melanie Wolfers, wie wir mehr Zuversicht bekommen im Leben. Und über weitere Werkzeuge und Mechanismen für mehr Zuversicht reden wir gleich. Der Negativfokus, den kennen wir alle im Leben. Wir haben auch Tage, wo er größer ist und wo er kleiner ist, dass uns irgendwas auf die Nerven geht oder irgendetwas Angst macht oder wir alles durch die graue Brille sehen. Und das Dankbarkeitstagebuch, das war ist ein wunderbarer Impuls dafür, wie wir diese schlechten Gedanken auch durchbrechen können, indem wir das Positive sehen. Der Negativfokus, den gibt's ja nicht nur im Kleinen, den gibt's auch im Großen, nämlich mit Blick auf die Weltpolitik oder auf die Klimakrise. Wie erleben Sie das?
Ja, es ist natürlich ja auch ein journalistischer Grundzug. Bad News are good news. Also schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil aus verschiedenen Gründen sich das besser darstellen lässt und die Menschen darauf anspringen. Und das führt natürlich auch zu einer bestimmten Sicht von Welt, dass es alles immer nur schlechter und schlechter wird. Ich habe letztens einen Witz gelesen, den fand ich ziemlich cool. Ich schaue mit meiner Tochter immer die Tagesschau und schaue dann, wähle dann so die positiven Nachrichten aus. Nach der Begrüßung kommt dann die Abmoderation. So, also da sieht man so diesen Fokus. Alles andere ist rausgeschnitten. Den Fokus, dass einfach sehr viel Negatives berichtet wird. Und ich, das wäre spannend, also jetzt möchte ich nur ganz kurz sagen, es gibt also eine ganz spannende Untersuchung von Hans Rosling, einem Forscher für internationale Gesundheit. Der hat mal so eine Befragung gemacht von zigtausenden von Menschen, wo er ihnen Fragen stellt zur Entwicklung in der Welt. Also wie viele Kinder unter 1 Jahr sind geimpft? Wie hat sich die Bildungsquote bei Frauen verändert? Wie viele Jahre sind Frauen durchschnittlich weltweit in der Schule und so weiter? Und kommt zu dem Ergebnis, dass eigentlich in allen Ländern, in allen Bildungsschichten die Menschen die Welt viel, 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 viel schlechter wahrnehmen, als sie in Wahrheit ist. Es gibt viel mehr positive Entwicklungen, um die wir nicht wissen. Das heißt, das ist der Gapminder-Test. Ich habe den auch gemacht und ich lag im totalen Durchschnitt. Von 13 Fragen habe ich 3 richtig beantwortet. Und von 10 Fragen habe ich falsch beantwortet. Ich habe die Welt viel schlechter gedacht, als sie de facto ist. Also es ist so, die Welt ist oft viel besser, als wir glauben. Und das lässt mich dann so pointiert auch sagen, wir wissen nicht genug, um uns dem Schwergewicht des Pessimismus überlassen zu dürfen. Wir wissen einfach nicht genug. Wir sind häufig nicht genügend gut gebildet, um viele positive Entwicklungen, die es gibt im Blick auf Ernährung, im Blick auf Gesundheit, im Blick auf Bildung, im Blick auf Aufbau von Infrastruktur und so weiter. Wir kennen die positiven Entwicklungen nicht. Und das ist natürlich auch wiederum fatal, weil dann denken wir, naja, alles wird immer schlechter und schlechter und es lohnt sich gar nicht, sich zu engagieren. Und was zählt auch schon mein Beitrag? Also da auch so zu schauen, sich auch genügend gut zu bilden im Blick auf eine umfassendere Sicht, was es auch an Entwicklung weltweit gibt. Und das hat auch fürs Klima eine große Bedeutung, für die Klimakrise.
Aber wenn man das jetzt so hört, was Sie sagen, dann muss man schon auch sagen, da sind schon auch die Medien in der Pflicht.
Selbstverständlich. Und es gibt ja auch viele Entwicklungen, also der Gedanke des konstruktiven Journalismus, der eben nicht einfach nur ein Problem beschreibt, sondern gleichzeitig auch eine Lösungsperspektive in der Beschreibung eines Problems einbaut. Da gibt es auch wieder Studien, dass ein solcher Artikel ganz anders motiviert entlässt nach der Lektüre und einen auch auf die Idee bringt, ich engagiere mich da selber, als wenn man einfach nur ein Problem geliefert bekommt. Und es gibt ja auch jetzt so die Tendenzen Good News, also auch ganz bewusst gute Nachrichten, eben auch zu schreiben. Also sowohl im Journalismus ist das von großer Bedeutung, aber auch, um das nochmal jetzt sehr handhabbar und konkret zu machen, worüber sprechen wir? Worüber sprechen Sie, wenn Sie nachher mit Ihren Kollegen Mittagessen gehen? Also ist es dann irgendwie ein Gespräch über, keine Ahnung, politische Entwicklung, mit denen Sie unzufrieden sind oder das Schneewetter, das irgendwie jetzt so glatt macht? Oder haben auch positive Themen Platz? Und auch da ist häufig, also welche Geschichten wir einander erzählen, prägt unsere Wahrnehmung und prägt unser Handeln. Und das meint sowohl im Blick auf den Journalismus, aber auch, also was lesen wir und was bringt der Journalismus? Und deswegen finde ich auch so schön, dass wir jetzt ja auch darüber sprechen, was sind Quellen der Zuversicht, die wir freilegen können, also eben auch konstruktive Gedanken, weil die ermutigen und einem auch vielleicht ein Stück Handhabe geben, selber das Leben gut zu gestalten.
Da gibt es jetzt, es gibt ja mittlerweile, ja, auch in meinem privaten Umfeld, Menschen, die sagen, ich höre keine Nachrichten mehr. Ich höre keine Nachrichten mehr. Und früher war alles besser, vor 30 oder 40 Jahren. Ist das auch eine Strategie oder ein Fluchtweg, dieses früher war alles besser?
Ja, diese Nostalgie, die gibt es nicht erst jetzt. Ich zitiere mein Buch Platon, also einen alten griechischen Philosophen, der schon sagt, also die Jugend von heute ist so unverschämt gegenüber den Lehrern und haben keinen Respekt gegenüber den Eltern. Also diese Klage ist nicht erst heute, sondern schon über 2000 Jahre alt. Und ich habe ja gerade dieses Beispiel von Hans Rosling gebracht. Es stimmt de facto einfach nicht, dass früher alles besser war. Wir wissen nicht genügend gut.
Sie haben auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Zuversicht. Und darin zeigen Sie Wege auf, wie wir Zuversicht gewinnen und stärken können. 5 Quellen, aus denen sich Zuversicht speist.
Ja. Vielleicht können wir, gerade weil sich das auch so anschließt an so diese negativen Nachrichten, an eine Quelle anschließen, die ich sowohl in diesem Buch Zuversicht beschreibe, wie auch als eine Haltung im Ohnmachtsbuch, nämlich so diese Kraft des Wir. Also häufig hat man ja so angesichts gesellschaftlicher Entwicklung so den Eindruck, ich kann eh nichts tun. Und ich bin auch viel mit jungen Menschen im Kontakt in der Seelsorge, die sagen, ja, wir engagieren uns fürs Klima, aber hat das eigentlich überhaupt noch einen Sinn? Und es war für mich ein großer Aha-Effekt zu entdecken, dass so in der Geschichtswissenschaft und der Sozialwissenschaft deutlich wird, es kam vor allem immer dann zum Umschwung in der Geschichte, wenn viele Menschen viele Schritte gegangen sind und gemeinsam etwas erreicht haben. Und das ist eine wesentliche Quelle von Zuversicht und eine wesentliche Kraftquelle, um der Ohnmacht ihre Macht zu nehmen, die Kraft des gemeinsamen Handelns zu entdecken. Also, viele Menschen, wenn sie gemeinsam etwas tun, können einen Umschwung bewirken. Schauen Sie einfach in unseren Alltag. Wir leben heute von Selbstverständlichkeiten, die einmal von Menschen errungen worden sind. Das Frauenwahlrecht, dass es Gewerkschaften gibt, die Abschaffung der Rassentrennungsgesetze in den USA. Das waren alles einmal Utopien, von denen viele gedacht haben, das gibt's nicht und soll es nicht geben. Aber es gab ganz normale Menschen, Menschen wie Sie und mich, die an diesen Traum geglaubt haben und geglaubt haben, und das kann und soll Wirklichkeit werden. Und sie haben sich dafür eingesetzt und wir leben heute von diesen Errungenschaften. Und das, was damals möglich war, das gilt auch heute, wenn wir zum Beispiel im Blick auf das Klima, Es gibt für das Klima, für die Klima, also es gibt gute Lösungen, um eine, ich sag mal so, enkeltaugliche Welt zu schaffen. Aber das heißt eine nachhaltigere, eine friedvollere, eine gerechtere. Aber dafür braucht es eine Lobby und da zählt jeder und jede. Und da redet, und das ist so eine wirkliche Quelle von Zuversicht, diese Kraft des Wir zu entdecken, die im gemeinsamen Handeln dazu führen kann, wenn jeder einen Schritt geht, kann er andere Menschen beeinflussen und das ist dann so wie ein Dominoeffekt. Und gemeinsam können wir Entwicklungen in der Gesellschaft lostreten, von denen wir niemals gedacht hätten. Und das gibt's eine ganz schöne Geschichte, die habe ich gelesen beim Ulrich Schnabel, einem Wissenschaftsjournalisten der Zeit, nämlich die Kraft der Mammutbäume. Mammutbäume sind ja groß und schwer und ja, werden riesig, können mehrere tausend Jahre alt werden und werden über 100 Meter hoch. Aber das Interessante bei den Mammutbäumen ist, die sind Flachwurzler. Die treiben ihre Wurzeln nur einen Meter tief unter dem Boden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie schaffen es diese riesen Orkanen zu trotzen über Jahrtausende hinweg? Und das Geheimnis lautet Kooperation. Die Mammutbäume treiben ihre Wurzeln so weit nach rechts und links, bis sie auf die Wurzeln anderer Mammutbäume stoßen und dadurch dann ein dichtes Wurzelgeflecht bilden. Sie haken sich gewissermaßen unter und können so Orkanen und Erdbeben trotzen. Und das ist ein wunderbares Bild für die Kraft gemeinsamen Handelns. Wir können einander gewissermaßen unterstützen, unterhaken. Und wenn wir diese Kraft des Gemeinsinns entdecken, dann haben wir guten Grund, voller Hoffnung und Zuversicht zu sein. Das ist also eine der Quellen von Zuversicht, aktiv zu werden. Und in dem Maße, in dem ich persönlich und wir gemeinsam aktiv werden, stellt sich aus gutem Grund Zuversicht und Hoffnung ein.
Wir haben vorhin viel über Ohnmachtsgefühle gesprochen. Mittlerweile reden wir über die Zuversicht. Und im Buch Zuversicht zeigen Sie auf, wie wir die Zuversicht stärken können im Leben. 5 Quellen, aus denen sich Zuversicht speist. Und wir wollen weiter darüber sprechen, was gut ist für die eigene Zuversicht. Zum Beispiel das Spazierengehen oder Wandern.
Ja, also das haben wir in Corona-Zeiten total viele entdeckt, ja, dass Zuversicht eine echt hoch rangiert bei denen, was Zuversicht, also eine Quelle ist, die Zuversicht ganz stark auch unterstützen kann. Also einfach, dass sich in der Natur bewegen. Und woran kann das liegen? Also zum einen, Gehen bringt nicht nur körperlich, stärkt das, sondern auch seelisch. Das ist nachgewiesen, dass also Gehen und Wandern oder hier in Bayern vielleicht auch wirklich so die Berge hochgehen, das setzt im Hirn Botenstoffe frei, die so zu den berühmten Glückshormonen gehören. Und ich als Norddeutsche habe aber, als ich hier auch gelebt habe in Bayern, auch das Bergwandern und Bergsteigen entdeckt. Und wenn man da mal so oben auf dem Berg steht und dann so in die kleinen Häuser im tiefer gelegenen Tal sieht oder irgendwie hier am See steht und in die Weite schaut, so im Gehen weitet sich auch der Blick, neue Perspektiven kommen in Sicht und manches relativiert sich auch. Also so Gehen, die körperliche Bewegung führt auch dazu, dass sich innerlich etwas bewegt und weitet und ganz besonders in der Natur, denn wir sind ja wir kommen aus der Natur und sind ein Teil der Natur. Natur ist nicht nur Umwelt, sondern auch Mitwelt. Und in dem Maße, in dem ich mit allen Sinnen in der Natur bin, also nicht zum Beispiel gerade noch, obwohl das natürlich sehr wichtig ist, Radio zu hören und auch diese Sendung, aber eben nicht noch irgendwie was höre, sondern nichts per Ohrenstöpsel mehr von außen höre, sondern wirklich mit allen Sinnen in der Natur bin und wach da bin, dann kann ich eine Verbundenheit spüren mit dem Lebendigen, wenn ich den Wind auf der Haut spüre, die kalte Luft rieche oder das Rauschen der Wellen an einem See höre. Und in dem Maße, in dem ich so wach in der Natur bin und die Verbundenheit spüre, kann sich etwas einstellen von dem Empfinden, was es heißt, lebendig zu sein. Albert Schweitzer sagt einmal den schönen Satz, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und wenn ich diese Verbundenheit spüre, stärkt das Zuversicht, weil die Erfahrung von Krise, von Angst, von Ohnmacht geht ja häufig auch mit dem Gefühl einher, ich bin da so Mutterseelen allein. Aber wenn ich so diese Erfahrung von Verbundenheit mit dem Lebendigen habe und so angeschlossen bin an den Strom des Lebendigen, dann stärkt das ganz automatisch die Zuversicht. Und das zeigen ganz, ganz viele Studien. Also dass erstens das sich bewegen und zweitens das in der Natur sein mit den Sinnen eine ganz wichtige Quelle ist, die unsere zuversichtliche Haltung stärken kann.
Geht es Ihnen auch so, wenn Sie manchmal hilflos sind, dass Sie rausgehen, spazieren gehen und wieder neuen Mut finden?
Ja, Also ich sage gerne, wenn ich gehe, geht es mir gut. Und gehen bringt wortwörtlich und bildlich über den Berg.
Sie haben gerade über die Verbundenheit gesprochen. Da gibt es ja auch die Verbundenheit mit anderen Menschen.
Ja, ja, ja. Das ist eine zweite ganz wesentliche Quelle. Vertrauen, tragfähige Beziehungen. Also, und zwar in verschiedener Hinsicht. Also zum einen, wenn ich merke, dass Menschen an mich glauben und mir zutrauen, dass ich durch eine Krise hindurchgehe, dass ich diese schwierige Situation bewältigen werde, dann setzt das Vertrauen in mich selber frei. Das ist ja auch so wichtig in der Kindererziehung oder auch so im zwischenmenschlichen Kontakt. In dem Maß, aber ich bleibe mal bei der Kindererziehung oder in der Schule, wenn wir Kindern oder Jugendlichen zutrauen, das packst du, dann und da hast du Potenziale und Stärken, dann setzt das in ihnen Kräfte frei und die entwickeln sich auf einmal zu einem Menschen, von dem sie vorher gar nicht wussten, dass das in ihnen steckt. Also die Erfahrung, dass andere mir etwas zutrauen. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo ich selber wirklich in Krisen war und wie gut es tat, dass ich gemerkt habe, dass andere mir zutrauen, dass ich durch diese Krise gehe und dass sie auch manchmal stellvertretend für mich auf ein besseres Morgen gehofft haben. Also das ist so der eine Aspekt, dass Menschen mir etwas zutrauen und natürlich auch der andere Aspekt, wenn ich weiß, ich kann mich auf Menschen verlassen, gerade in Krisen, wenn der Boden unter den Füßen wackelt, tut es so gut zu wissen, auf welche 2, 3 Menschen kann ich bauen, an wen kann ich mich wenden, wen kann ich um Unterstützung bitten. Und das ist also auch letztlich so ein ganz wichtiger Praxistipp, letztlich so ähnlich wie beim Gehen. Geh, dann wirst du auch wieder ein Stückchen mehr Weitsicht entwickeln. Pflege tragfähige Beziehungen. Und das ist ja dummerweise gerade so im Berufsleben, wenn Familie und Beruf mal miteinander verbindet und so. Häufig kommt das recht schnell unter die Räder. Und wirklich so, ja, tragfähige Beziehungen zu pflegen, weil sie eine Quelle von Glück, von Freude und Sinn in unserem Leben sind und Zuversicht freisetzen, Vertrauen.
Das gibt uns auch die konkrete Aufforderung mit auf den Weg, dass wir auf andere achten.
Ganz wichtig, das ist auch ein total wichtiger Punkt. Eben auch zu fragen, das ist ja auch so in der Krise entwickelt man ja häufig einen Tunnelblick, ne? Und dann ist man nur so auf seine Probleme fokussiert und dann werden die immer größer und schlimmer. Und gerade da ist es wichtig, über den Tellerrand der eigenen Nöte und Interessen hinauszuschauen und sich zu fragen, wer braucht mich? Wem kann ich heute etwas Gutes tun? Weil in dem Maße, in dem ich merke, dann rufe ich zum Beispiel jemanden an, von dem ich weiß, der ist einsam oder ich unterstütze jemanden oder ich mache jemandem eine Freude oder Sie haben ja heute Namenstag, Herr Enders, also gratuliere ich jemandem zum Namenstag.
Vielen Dank.
Genau. Da einfach genau, jemandem eine Freude zu machen. Sie sitzen und schmunzeln.
Ja, wir haben tatsächlich heute schon einige gratuliert zum Namenstag.
Ja, genau, es ist ja wunderbar. Genau. Und jemandem eine Freude zu machen. Und das merkt man, das freut mich auch, wenn ich jemandem eine Freude mache. Das löst ja auch in einem selber was aus. Und so diese Erfahrung, ich kann jemandem etwas Gutes tun, ich habe für jemanden Bedeutung, holt einen so ein Stückchen heraus aus dieser Erfahrung, ich bin irgendwie für nichts gut und ich bin hilflos.
Auch da ist man wieder selbstwirksam eigentlich.
Genau, das ist der Punkt.
Vertrauen haben Sie angesprochen. Vertrauen kann auch etwas mit Glauben zu tun haben.
Ja.
Mit dem Glauben an Gott.
Ja, genau. Also Glauben wird ja so mehrdeutig verstanden. Ich glaube, dass es morgen so im Sinne eines bloßen vagen Meinens, ich glaube, dass es morgen wieder besseres Wetter wird. Oder man sagt Glauben auch so im, ich glaube dir, dass wenn du mir jetzt zusagst, beim Umzug zu helfen, dass du auch kommst. Oder ich glaube der Ärztin ihren Therapievorschlag. Glaube als Vertrauen. Und das öffnet schon den Zugang zu dem, was Glaube eigentlich so aus dem christlichen Sinne heraus ganz wesentlich meint. Also Glauben meint nicht irgendwas primär etwas für wahr zu halten, sondern Glauben bedeutet Vertrauen. Vertrauen auf eine gute, ja, ich sage es jetzt erstmal noch mal nicht gleich religiös formuliert, sondern viele Menschen sind spirituell unterwegs, ohne sich als religiös zu verstehen. Ich vertraue auf ein größeres Ganzes, dem ich mich verbunden fühle und das mich im Leben hält. Und biblisch betrachtet, und ich komme aus dem christlichen Glauben heraus, ich bin Ordensfrau, bedeutet Glauben Vertrauen. Das steckt auch im Hebräischen, heißt Glauben Emin. Das heißt, sich verankern, sich festmachen, vertrauen, das steckt auch noch im Amen drin. Ja, darauf baue ich. Ich baue darauf, ich vertraue darauf, dass nichts und niemand tiefer fallen kann als in Gottes Hand. Und das ist, denke ich, eine Quelle von Zuversicht, die ein unendlich großer Schatz ist, wenn man da immer wieder auch so dieses Vertrauen in sich vorfinden kann und auch sich um auch eine gläubige, spirituelle Haltung bemüht.
Das heißt, das Vertrauen auf Gott ist auch eine Quelle der Zuversicht.
Ganz, ganz zentral. Also das zeigen auch viele Studien, auch das wieder, ich finde das ja so spannend. Also sei es jetzt eben wirklich, dass jemand sich im christlichen Glauben oder in einem anderen Religion beheimatet fühlt. Also dieses Vertrauen auf einen guten, göttlichen Grund des Lebens, der mich und alle Menschen von innen her trägt und hält. Das kann helfen, durch Krisen hindurchzugehen und Vertrauen in mich und ins Leben zu fassen. Und ich meine, man kann auch ein anderes Wort, denke ich, für Vertrauen in Gott, kann man auch sagen, Vertrauen ins Leben, in diese Kraft, die auch durch alles Enge hindurch in eine neue Weite führt.
Diese Kraft, dieses Gefühl der Kraft und dieses Gefühl der Zuversicht, dieses Gefühl des Vertrauens, das würde mir sich momentan auch für die gesamte Gesellschaft mehr wünschen. Geht es Ihnen auch so?
Ja und nein. Also das eine ist schon, dass das Gefühl von wir kriegen die Probleme nicht in den Griff, sich weit ausgebreitet haben. Deswegen habe ich ja auch meine zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben. Und zugleich erlebe ich auch, dass es viele Menschen gibt, die zwar einerseits besorgt sind im Blick auf unsere Weltsituation und zugleich doch auch mit Zuversicht in ihre persönliche Zukunft schauen. Und da glaube ich schon, und das meint jetzt nicht was Egoistisches, sondern ich glaube in dem Maße, in dem ich selber aus einer Haltung der Zuversicht und des Vertrauens mein Leben gestalten, das ist der Schlüssel, um auch mich einzubringen in gesellschaftliche Krisen. Also Zuversicht, man kann ja nicht einfach sagen, die Gesellschaft als solche ist zuversichtlich oder pessimistisch, sondern es sind ja immer wir einzelne Menschen. Und wir stehen, und das finde ich letztlich schon auch, wir stehen jeden Tag neu vor der Entscheidung. Und auch jetzt so angesichts der vielen bedrohlichen Entwicklungen überlasse ich diesen negativen Nachrichten, gebe ich ihnen die Macht, dass sie mich innerlich besetzen und ich resigniert werde, pessimistisch werde, zynisch werde oder mich zurückziehe und denke nach mir die Sinnflut? Oder entscheide ich mich dafür, dass ich gerade in dieser verrückten Zeit eine positive Vision einbringe, wie es in meinem Inneren, wie es im Zwischenmenschlichen aussehen kann und in meinem Verantwortungsbereich in der Gesellschaft. Und da stehen wir jeden Tag immer wieder selbst vor der Entscheidung, wem gebe ich das Wort und wofür entscheide ich mich?
Jetzt wollen wir natürlich noch etwas erfahren über unseren heutigen Gast. Melanie Wolfers ist Theologin, Philosophin, Bestsellerautorin und Ordensfrau. Haben Sie das so geplant als junge Frau?
Ordensfrau zu werden.
Und nein. Bestsellerautorin?
Nein, das lässt sich sowieso nicht planen. Das hat sich irgendwie so entwickelt, dass ich angefangen habe zu schreiben. Ich wollte eigentlich Querflöte studieren und war da schon ganz in dieser Linie und hatte dann einen Reitunfall und musste meine Querflöte aufgeben. Und von daher sage ich manchmal, ich verdanke es auch meinem Reitunfall, dass ich Ordensfrau geworden bin, weil ich weiß nicht, wenn ich irgendwie im Orchester wäre oder ja wie auch immer als Musikerin unterwegs, weiß man nicht, ob ich Ordensfrau geworden wäre. Also es hat sich einfach so mit der Zeit entwickelt, dass ich gemerkt habe, ich möchte, ich sag's mal so, also in einem Bild gesprochen, heißt für mich Christin sein und dann auch Ordensfrau sein, die Hände falten und die Ärmel hochkrempeln. Also das heißt, ein Leben aus Stille und Gebet führen und Welt gestalten, die Welt ein Stückchen voranbringen. Und ich möchte das gemeinsam mit anderen und deswegen bin ich Ordensfrau geworden.
Aufgewachsen sind Sie in Norddeutschland, wie sagt man da, an der Waterkant?
Ja, können Sie sagen, direkt an der Ostsee, direkt am Meer. Wenn wir von unserem Grundstück runtergehen, dann gehe ich ins Wasser, schwimme 20 Meter und dann bin ich in dänischen Hoheitsgewässern. Also ziemlich an der anderen Ecke von Deutschland als hier, wo ich gerade bei Ihnen zu Gast bin.
Dann sind Sie aber auch nach München gekommen. Wie kam das?
Ich habe erst in Freiburg studiert und dann habe ich hier in München Philosophie und Theologie studiert. Habe dann später noch in Freiburg in theologischer Ethik promoviert und bin dann beruflich hierher gekommen. Ich war hier in der Hochschulgemeinde an der Ludwig-Maximilians-Universität mit großer Freude. Habe ich da Studierende begleitet habe in der Ludwigskirche hier gepredigt und so. Ich war mit Leib und Seele habe ich mich hier wohlgefühlt wie ein Fisch im Wasser in meiner Arbeit in der Hochschulgemeinde und in der Lehre, in der Philosophie.
2004, glaube ich, sind Sie Ordensfrau geworden?
Richtig. Ich bin 2004 in die Gemeinschaft der Salvatorianerinnen eingetreten, weil ich eben gerne, wie ich eben vorhin schon gesagt habe, so gemeinsam mit anderen ein Leben aus Stille und Gebet führen möchte. Und wir sind in ganz unterschiedlichen Berufen tätig, gemeinsam irgendwie so zu schauen, wie können wir die Welt ein Stückchen besser und lichter machen.
Sie schreiben Bücher, Sie halten Vorträge, geben Sie auch Kurse?
Ja, ich gebe auch Kurse. Ja, und eben der Podcast. Also ich spreche gern von mir, ich bin Mundwerkerin. Also ich versuche, einfach, das ist meine Profession, meine Leidenschaft, meine Freude, irgendwie, Menschen hoffentlich durch Inhalte zu bereichern, dass sie ihr Leben bestärkt und ermutigt gestalten.
Das heißt, Sie machen das nicht, um möglichst viel Geld zu verdienen.
Ordensleute haben kein Privatgeld. Das, was ich verdiene, geht in eine gemeinsame Kasse. Und natürlich ist es wichtig, dass wir als Ordensfrauen auch Geld verdienen. Also um das mal zu sagen, das denken die meisten nämlich nicht. Wir bekommen kein Geld von der Kirchensteuer, sondern wir müssen uns ganz normal finanzieren, wie alle anderen auch, wie jede Familie, wie jeder Single-Mensch. Also von daher ist es wichtig, dass wir Geld verdienen, aber ich habe kein Privatgeld. Sondern das geht in unsere gemeinsame Kasse hinein. Wir sind eine Solidargemeinschaft und dann wird davon eben unser Lebensunterhalt bestritten und dann, in meiner kleinen Gemeinschaft von 5 Personen und von denen, die wir hier im deutschsprachigen leben. Aber dann unterstützen wir auch ganz viele soziale Projekte mit dem, was wir verdienen. Also wir bemühen uns, einen einfachen Lebensstil zu haben. Ja, und ich habe kein eigenes Privatgeld.
Was motiviert Sie?
Wobei? Bei meinem Beruf oder bei
Ihrem Beruf,
Tun?
Okay. Bei Ihrem Tun, Mut machen, Licht in die Gesellschaft bringen.
Ja. Das erfüllt mich einfach zutiefst, wenn ich den Eindruck habe, ich kann Menschen bereichern und unterstützen, dass sie neugierig und wohlwollend in ihr eigenes Leben schauen, sich mehr kennenlernen, ihr Leben bewusster, zugewandter, wohlwollender zu gestalten und auch entschiedener, sich in ihrer Kraft und in ihrer Sehnsucht auch einzubringen und eben auch daraus Gesellschaft zu gestalten. Das ist für mich zutiefst sinnerfüllend. Und ich glaube, ich begleite ja auch viele Menschen. Und wenn so das Leben so gut daherläuft, dann lebt man ja häufig auch so ein Stückchen so aus Gewohnheit. Aber wenn das Leben schwierig wird, wenn eine Krise daherkommt oder wenn Corona daherkommt oder man so die Frage, was... Oder man eine Krise im Arbeitsleben hat, wofür brenne ich eigentlich wirklich? Was ist meine Leidenschaft? Wofür stehe ich morgens gerne auf? Das sind schon so tiefer liegende Fragen, auf die es eigentlich, finde ich, gilt, dass wir darauf lernen, eine Antwort zu geben. Wer bin ich? Wofür bin ich da? Was kann ich, was bewegt mich? Was lässt meine Augen aufleuchten? Das sind die wichtigen existenziellen Fragen, die letztlich jeder Mensch sich immer mal wieder stellt.
Vielen herzlichen Dank, Melanie Wolfers, Theologin, Philosophin, Bestsellerautorin und Ordensfrau. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Die Zeit ist wie im Flug.
Darf ich noch eine Abschlussfrage zum Schluss stellen?
Eine Abschlussfrage, ja, sehr
genau.
Gerne.
Weil häufig können ja Menschen gar nicht so genau sagen, wofür stehe ich gerne auf und was begeistert mich. Und da stelle ich jetzt einfach 2 Fragen so zum Ausklang. Kommt mir jetzt so ganz spontan. Nämlich so die eine Frage, wenn ich einem Menschen, der heute geboren wird, einen Ratschlag mitgeben dürfte, wie würde der lauten? Und die zweite Frage, ein bisschen heavy, aber auch sehr hilfreich. Was soll auf meinem Grabstein stehen? Auf dem Grabstein passt wenig, 1-2 Sätze. Was soll auf meinem Grabstein stehen? Was sollen Menschen über mich sagen? Was möchte ich im Rückblick auf mein Leben von meinem Leben sagen können? Das hilft zu entdecken, das hilft zu entdecken, wofür ich leben möchte.
Vielen Dank, Melanie Wolfers. Mehr über unseren heutigen Gast gibt es auch auf unserer Internetseite br-heimat.de und auch auf Ihrer Internetseite, die heißt melaniewolfers.de. Da gibt es vieles zu finden, auch Ihre Bücher. Gibt es ein neues Projekt, ein neues Buch?
Ja, es gibt ein neues Buch, aber davon spreche ich noch nicht. Ich bin mit Freude jetzt mit dem Ohnmachtsbuch und Zuversichtsbuch unterwegs.
Vielen Dank. Alles Gute.
Danke Ihnen.